wodurch man ironischerweise tatsächlich etwas vertrieb. Nämlich all die süßen Katzenvideos und Selfies aus unserer vorher weniger politisierten Chronik. Es wurde ernst. Hass regierte. Jede Menge Hass. Angela Merkel wurde von der Zeitschrift Time zur Persönlichkeit des Jahres gewählt. Die New York Times schrieb, es gibt eine neue Nation von Zupackern und Machern. Sie heißt Deutschland. Der Economist überbot das noch mit, wenn man ein Land überhaupt jemals als gut bezeichnen kann, dann gilt das heute für Deutschland. Außenpolitik und innere Ängstlichkeit kollidierten aufs Heftigste, als 80 Millionen Menschen sich über diesen plötzlichen, unvorhergesehenen Tsunami der Lobpreisungen wunderten und annahmen, er werde sicher vorübergehen und sie könnten es sich bald wieder in ihrer gewohnten Rolle des reuigen Ex-Bösewichts bequem machen. Kurz gesagt, es ist heute genauso faszinierend, Deutschland verstehen zu wollen, wie zu der Zeit, als das erste Buch erschien. Oder eher noch faszinierender. Denn da die Grundlagen bereits im ersten Buch behandelt wurden, können wir gleich mal den Urlaub auf Malle stornieren, die Jack Wolfskin-Schrausers ablegen, das Glas kühler Apfelsaftschorle wegstellen und uns aus den seichten Gewässern germanischer Gemeinplätze in die dunklen Tiefen der deutschen Seele vorwagen. Dementsprechend sind die folgenden 50 Schritte ein wenig komplexer und subtiler als im ersten Buch. Vielleicht werden weniger Einheimische sich eingestehen, dass sie zutreffen. Doch es lässt sich alles finden, wenn man nur genau hinschaut und ein bisschen entschlossener stochert. Wir sind schließlich keine Anfänger mehr, mein lieber Foreigner. Das hier ist die Profi-Ausgabe. Da muss man schon mal einen Gang hochschalten. Keine Sorge, wir schaffen das. PS? Ach ja, und Deutschland hat mal wieder ein großes Fußballturnier gewonnen. Jetzt werdet ihr aber ein bisschen gierig, Leute. Erstens. Pokerface. Ich würde niemals behaupten, dass Deutsche weniger emotional sind als andere Nationalitäten. Wie kann man 80 Millionen Menschen so über einen Kamm scheren? Geht gar nicht. Niemals. Absolut verboten. Allerdings, nein, Augenblick, lasst mich doch ausreden. Das Gefühlsleben der Deutschen ist zwar ebenso dramatisch, fantastisch und abwechslungsreich wie das aller anderen Bewohner dieses Planeten. Doch ich würde sagen, sie neigen weniger dazu, es sich ins Gesicht zu schreiben. Gäbe es ein deutsches Nationalgesicht, es wäre ein Pokerface. Eine zurückhaltende Miene, die so wenig wie möglich verrät. Wenn die Augen tatsächlich das Fenster zur Seele sind, so wurden die deutschen Fenster von Anfang an mit Rollos ausgestattet. Es ist nicht so, als würden die Deutschen überhaupt nicht lächeln oder gestikulieren, wenn sie vom Erklärungsbedürfnis oder einem Gefühl mitgerissen werden. Aber diese körperlichen Ausdrucksformen sollen, wenn sie mal aus dem Sack gelassen werden, auch Wirkung entfalten. Wenn alle Leute einfach gratis Lächeln verteilen würden, nur weil sie einen Euro auf dem Boden gefunden haben oder es bloß noch 2 Tage bis zum Wochenende sind oder sie an einen geliebten Menschen denken, das könnte die ganze emotionale Volkswirtschaft schwächen. Womöglich fangen die Leute dann bei erstbester Gelegenheit an zu lächeln und alle würden sich verpflichtet fühlen, mitzumachen. Und das könnte eine emotionale Hyperinflation auslösen. In diesem Land hat es wahrlich genug Hyperinflation gegeben, vielen Dank auch. Wir könnten zu einer Art Italien werden, wo man eine 15-minütige Pantomime aufführen muss, um einen Laib Brot zu erwerben. Nein, so geht es nicht. Deutsche sind wie Smarties. Außen hart glasiert, innen süß schmelzend. Für dich mit deinem Migrationshintergrund, lieber Foreigner, könnte das natürlich ein Problem darstellen. Reiß dich zusammen, Kumpel. Sicher, das Leben hier ist so toll und du würdest das gerne zeigen, indem du die Mundwinkel ein bisschen nach oben ziehst oder die Augen aufreißt als allgemein anerkannter Ausdruck von Freude, Begeisterung und Glück, aber lass es. Pokerface. Zweitens, in der Kürze liegt die Würze. Dabei geht es nicht nur ums Mienenspiel. Während man in manchen Kulturen immerzu jeden Satz und jede Stille mit fadem Geschnatter füllt, haben die Menschen hier erkannt, dass in der Kürze eine gewisse edle Schönheit liegt. Bloß weil du mit deinem Ehepartner im Restaurant sitzt, müsst ihr ja nicht miteinander reden. Was habt ihr schon zu sagen, was noch nicht gesagt wurde? Eben, nichts. Bloß weil du ein Gefühl hast, musst du es ja nicht unbedingt gleich teilen. Gefühle hat jeder. Große Sache. Du siehst im Innenhof jemanden, den du kennst? Fang kein unbeholfenes Gespräch über das Wetter an. Einfach, guten Tag und weiter geht's. Dann ist es eben dein Wohnungsnachbar. Ja und? Da hast du ja noch reichlich Gelegenheit für Gespräche, oder? Weil Worte kostbar sind, sollte man sie nicht mit Satzmoltophil entwerten. Kurz und süß ist wunderbar. Wenn die Zeit dafür nicht reicht, dann eben nur kurz. Kurz und sauer geht meistens auch, falls du das fragen wolltest. Ich könnte dir noch viel mehr erzählen, aber warum eigentlich? Halten wir inne und genießen gemeinsam die Schönheit der Kürze. Ende der Diskussion. Drittens. Do it yourself. Als ich in Neuseeland lebte, hörte ich einmal von einer beliebten Dienstleistung. Deutsche Handwerker mieten. Offenbar sind Deutsche handwerklich so viel besser und geschickter als alle anderen, dass dieses Unternehmen sie einmal um den ganzen Globus bis nach Neuseeland umsiedelte, um den verwirrten Kiwis weiterzuhelfen, die eine Rohrzange nicht von einem Rohrkrepierer unterscheiden können. Jetzt ist es an der Zeit, dass du genauso kompetent wirst. Am Anfang werden dir deutsche Baumärkte noch Angst einjagen. Keine Sorge, das ist völlig normal. Du denkst vielleicht, du kannst einfach kurz hineinhuschen, dir rasch so einen Dingsbums schnappen, das an das Ende eines, wie heißt es noch, gehört, und rechtzeitig zum Dschungelcamp wieder zu Hause sein. Aber nein, geliebter Migrant, so wird es nicht laufen. Die Deutschen sind Profis auf diesem Gebiet. Du jedoch bist noch ein Anfänger. Mit furchtsamen Augen und offenem Mund wirst du in diesen deutschen Tempel der exzessiven Spezialisierung hineinspazieren. Du glaubst, es könnte ungefähr ein Dutzend verschiedene Schraubenzieher geben, mehr als man realistisch betrachtet jemals brauchen kann. Doch du wirst 600 finden. Als Ausländer in einem deutschen Baumarkt fühlt man sich ein wenig wie Kaspar Hauser am ersten Tag außerhalb seines Kämmerchens. Man hat keine Ahnung, was los ist. Man hat nicht einmal die richtigen Kategorien im Hirn, um die Dinge zu verarbeiten und zu speichern, die man sieht. Um einen Ausdruck von Donald Rumsfeld zu benutzen, der Besuch in einem deutschen Baumarkt ist nicht nur ein Sprung ins Unbekannte, sondern ins Unbekannte Unbekannte. Wo die Grenzen deines handwerklichen Wissens tatsächlich auch die Grenzen deiner Baumarktwelt bilden. Was tust du also? Während du ziellos zwischen den Regalen herumwanderst, merkst du bald, dass du Hilfe brauchst. Also suchst du nach Personal. Du wirst keins finden. Keine Angestellten, keine Verkäufer, nirgends. Die Deutschen brauchen sie nicht. Sie wissen ja, was sie tun. Stunden vergehen. Vor einem Gang, in dem 6000 verschiedene Duschköpfe aufgereiht sind, fängst du leise an zu weinen. Du wolltest doch bloß so einen Dingsbums, das an das Ende eines, wie heißt es noch, gehört. Dschungelcamp ist schon längst vorbei, du hast keinen Schimmer, wer gezwungen wurde, einen Känguruhoden zu essen. Also stolperst du zum Ausgang zurück, kraftlos und ausgehungert. Und falls du dich das ohnehin schon gefragt hast, genau deshalb stehen Bratwurststände vor der Tür, zur Speisung der Verlorenen und Verdammten. Ein selbstbewusster Deutscher mit perfekter Körperhaltung und kalter Stimme ruft: Vorsicht, während er sich mit einem Transportwagen an dir vorbeischiebt, auf dem er genug Material zum Nachbauen der Arche Noah gestapelt hat. Was du an diesen Läden besonders hassen wirst? Alles. Absolut alles. Vielleicht hat man dir, so wie mir, beigebracht, dass man sich, wenn etwas gemacht werden muss, jemanden mit den passenden Fähigkeiten sucht, der es für einen erledigt. Das bedeutet zwar, dass man selbst keine neuen Fähigkeiten erwirbt, aber auch keine neuen Blasen. Es ist ein Tauschgeschäft, über dessen ethisch-moralische Implikation du frohgemut grübeln kannst, während du auf dem Sofa die Beine hochlegst. Doch jetzt leben wir beide hier. Tag für Tag umgeben von Menschen, die wissen, wie man Wandregale anbringt, die ihre Küchen selbst eingebaut haben, die ein Buch über das Dingsbums schreiben könnten. Willst du ihre Achtung erwerben, musst du aufhören, einen Handwerker zu holen, sobald eine Glühbirne den Geist aufgibt. Umziehen? Bestell keine Spedition, denen kann man nicht trauen. Zwing alle Leute zur Mithilfe, die du kennst, und ein paar Wildfremde, die zufällig in der Nähe sind, damit sie eine Kette bilden, die von der Ladefläche des LKW, den du natürlich von einem Freund geliehen hast, bis zu deiner Türschwelle reicht. Fußboden verlegen? Du weißt, was zu tun ist. Selber machen. Kann doch nicht so schwer sein. Man tritt schließlich bloß drauf. Die Schwerkraft...